Deepfakes und gefälschte Inhalte müssen erkannt werden, müssen aufgedeckt werden. Und im nächsten Schritt müsste man solche Ereignisse aber auch gleich nutzen, um möglichst vielen Menschen Informationen zur Hand zu geben, wie sie damit umgehen können. Also eine umfassende Steigerung von digitaler Medienkompetenz und von KI-Kompetenz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. 2024 ist ein ganz wichtiges Wahljahr. Es gab tatsächlich noch nie ein Jahr, in dem so viele Wahlen abgehalten wurden und werden wie in diesem Jahr. Es dürfen 2024 insgesamt 2 Milliarden Menschen abstimmen, also jeder vierte Mensch auf der Welt. Zahlreiche Wahlen haben bereits stattgefunden, wie in Taiwan, in Russland, in Südafrika oder auch in Indien, wo über 6 Wochen lang hinweg bis zum 1. Juni 968 Millionen Menschen in den Parlamentswahlen abgestimmt haben. Und bedeutende Wahlen stehen ja auch noch an. Ganz besonders gespannt, aber auch angespannt blickt die Welt auf die Präsidentschaftswahlen in den USA im November, bei denen ja nicht nur für die USA, sondern auch für das gesamte Weltgefüge so einiges auf dem Spiel steht. Und nicht zuletzt finden vom 6. bis 9. Juni die Parlamentswahlen in der Europäischen Union statt. Wenn man sich ansieht, mit welcher Geschwindigkeit künstliche Intelligenz sich entwickelt hat, innerhalb kürzester Zeit eigentlich alle Lebensbereiche durchdrungen hat, muss man natürlich auch damit rechnen, dass das politische Spielfeld auch davon betroffen ist. Und darüber soll es in dieser Folge gehen bei Mit Herz und KI. Wie kann künstliche Intelligenz die Wahlen beeinflussen? Gibt es sogar auch bekannte Beispiele dafür, wie KI bereits Einfluss genommen hat auf den Wahlkampf, auf öffentliche Meinungen auf die Wahlen selbst? Welche Risiken gibt es hier? In welchen Bereichen des Wahlprozesses gibt es am meisten Raum für den Einsatz, aber vielleicht auch für Manipulationen im negativen wie auch im positiven Sinne? Denn KI kann ja sicher auch ganz viele positive Dinge bewirken im Wahlkampf und auch bei den Wahlen selbst. Wie funktioniert das alles? Also wenn wir davon sprechen, dass vor allem die Verbreitung von Falschinformationen anhand zum Beispiel von Deepfakes ein großes Problem ist, bei der Bildung einer öffentlichen Meinung zu einer bestimmten Partei oder einem bestimmten Kandidaten. Wie funktioniert das? Welche Strategien stecken dahinter? Welche Trigger vielleicht auch? Und was kann man dafür tun, dass diese Falschinformationen in Zukunft besser identifiziert werden können? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Er ist Forschungsprofessor am KAIS, am Center for Advanced Internet Studies. Das ist ein Institut für Digitalisierungsforschung. Und unser Gast beschäftigt sich hier vor allem schwerpunktmäßig mit Digitalisierung und Demokratie, mit Online-Abstimmung und Online-Wahlen, Wahlen und Wahlkämpfe, Ethik und Verantwortung in der Politik. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Bieber.
Hallo, schönen guten Tag.
Christoph, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir starten in 30 Sekunden in unser Gespräch. Es kommt vorher nochmal eine kleine Unterbrechung. Bis gleich also.
Werbung. Liebe mit Herz und KI-HörerInnen, habt ihr Lust auf geballtes Wissen rund um Unternehmertum? Ein Ort zum Netzwerken, Feiern und zum gemeinsamen Wissensaustausch? Dann kommt zum Big Bang Festival am 11. und 12. September 2024 in Berlin-Kreuzberg. Unter dem Motto Mittelstandshelden gemeinsam Zukunft machen, bietet das Event den idealen Raum, um über neueste Innovationen, Technologien sowie über aktuelle Trends zu sprechen und ist der Ort, an dem die verborgenen Talente des deutschen Mittelstands die Zukunft der Wirtschaft gestalten. Auf dem Programm stehen mitreißende Keynotes, interessante Panel-Talks und zielführende Masterclasses von renommierten SpeakerInnen aus der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen. Sichert euch jetzt euer Ticket unter bigbangfestival.de und erlebt 2 Tage voller Innovation, Inspiration und Party. Mit dem Code BigBangPodcast bekommt ihr 25% Rabatt auf eure Tickets.
So, und da sind wir auch wieder und steigen gleich ins Gespräch ein. Christoph, zunächst interessiert mich, wo, in welchen Bereichen des Wahlprozesses steckt deiner Meinung nach denn das größte Potenzial von KI?
Ach du lieber Himmel, ja, Wahlprozesse sind doch komplexer als man denkt, deshalb bin ich glaube ich selber gar nicht noch nicht so ganz weit fortgeschritten in den Arbeiten, um sagen zu können, genau da funktioniert es besonders gut. Generell würde ich so anfangen zu überlegen, mit welcher Art von Daten können KI-Werkzeuge besonders gut arbeiten und wo fallen diese Daten im Wahlprozess an und bieten da dann möglicherweise Ansatzpunkte für den Einsatz solcher Systeme. Das kann halt recht viel sein. Wenn wir uns auf den konkreten Wahlvorgang, also die Stimmabgabe, Stimmauszählung, Wählerregistrierung konzentrieren, dann wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen enger. Sehr viele Anwendungsmöglichkeiten gibt es sicher dann, wenn wir das öffnen und auch über Wahlkämpfe sprechen. Also Politikwissenschaftler würden hier vielleicht etwas picky sein und sagen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn wir uns zunächst mal mit dem Wählen selbst auseinandersetzen und fragen, was passiert da alles, dann kommen wir vielleicht auf die Idee, bei zum Beispiel Bilderkennung oder Unterschriftenerkennung mit KI-Systemen zu arbeiten. Und so etwas gibt es tatsächlich durchaus. Einzelne Bundesstaaten in den USA haben Systeme hierfür eingesetzt. Das sind aber noch sehr, sehr kleinteilige Ansätze, sagen wir mal im Backoffice. Also da kriegt man als Wähler gar nicht unbedingt was mit, sondern es werden bestimmte Arbeitsprozesse, die anfallen im Hintergrund, wofür die Wahlbehörden verantwortlich sind, mit kleineren KI-Werkzeugen verbessert, beschleunigt, effizienter gemacht. Das kann man sich zum Beispiel auch vorstellen bei der Betrachtung von Wahlkreisen oder dem Zuschnitt von Wahlkreisen. Man kann zum Beispiel ganz gut simulieren, wie bestimmte Wahlkreise zugeschnitten sein sollten, gemessen an den entsprechenden Bevölkerungsverteilungen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, vor allen Dingen in den USA, aber auch anderswo. Generell kommt es darauf an, mit großen Datenmengen zu arbeiten. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, um aus der Perspektive der Wahlorganisation zu sagen, da helfen uns jetzt wirklich Systeme künstlicher Intelligenz. Und das ist ja auch nicht immer gegeben. Also in manchen Staaten ist man ja auch absichtlich vorsichtig mit der Datenerhebung, was die Bürgerdaten angeht, sodass es unter Umständen in der Natur der Sache liegt, dass man vielleicht gar nicht so viel mit KI-Systemen machen kann, weil die eben viele Daten brauchen. Und das, was wir im Moment in der breiten öffentlichen Diskussion uns vornehmen, also Systeme generativer KI, die Bilder, Texte und Töne selbstständig auf einer bestimmten Datenbasis erstellen, das ist nun nichts, was wir bei der Wahlorganisation und Durchführung gut gebrauchen können. Da sind gewissermaßen die Verfahren an sich geschützt, weil die Systeme an der Stelle gar nicht wirklich helfen. Generell ist es so, dass KI gar nicht zwingend gut aufgehoben ist in Wahlvorgängen. Wenn man sich Länder anschaut, die mit Wahltechnologie arbeiten, wie zum Beispiel Indien, dann stellt man dort eher Low-Tech-Ansätze fest. Also es geht um nicht mit dem Internet verbundene Rechnereinheiten, die auch gar nicht besonders kompliziert sind, vielleicht auch nur eine kleine Tastatur haben, wo man ganz wenige Tasten drücken kann oder eine Zehner-Tastatur haben wie in Brasilien, wo man Ziffernfolgen eingibt. Und auch in den USA ist die Technologie auf den Einsatz im Wahllokal beschränkt. Da ist dann vielleicht mal ein Scanner dabei, der einen ausgedruckten Wahlzettel einscannt, sodass er digital weiterverarbeitet werden kann und gezählt wird und die Papierquittung sicherheitshalber aufbewahrt wird, damit man nochmal nachzählen kann. Aber das sind keine großartigen technologischen Komplikationen und schon mal gar keine, wo man auf KI in irgendeiner Form setzen muss. Möglicherweise, wenn biometrische Erkennungsverfahren wichtiger werden, dann kann es sein, dass KI-Systeme helfen können. Aber bisher gelingt das auch alles ganz gut ohne KI. Und im Sinne der Betreiber ist es eigentlich eher so, dass sie sagen, never change a running system. Ja, also wenn das funktioniert, wird es vielleicht noch ein bisschen angepasst. Schwachstellen werden ausgebügelt. Aber man muss es nicht über Gebühr kompliziert machen.
Das heißt, du sagst, beim Wahlvorgang selbst kann in dem Sinne auch künstliche Intelligenz die Wahl jetzt gar nicht wirklich beeinflussen, weil sie da auch kaum zum Einsatz kommt. Momentan zumindest noch. Wo siehst du denn das Potenzial dafür, dass tatsächlich KI-Technologien Einfluss nehmen können in einen Bereich des Wahlprozesses, wenn es nicht beim Wahlvorgang selbst ist?
Es ist natürlich die Zeit vorher, also die Zeit der politischen Kommunikation, der Wahlkampfkommunikation, der Wahlkampfführung. Da kann man sich nun sehr viel mehr Einsatzfelder vorstellen, was, glaube ich, ganz schnell deutlich wird, auch wenn man bei den Datenarten bleibt und sich fragt, also wo hantieren KandidatInnen mit viel Text, mit Ton, mit Bild? Wie können Sie den Einsatz oder die Nutzung dieser Datenformen optimieren und gibt es da nicht auch was mit KI? Und da fällt einem schon mehr ein. Ne? Also wenn wir ganz simpel anfangen, Kampagnenbotschaften mit ChatGPT entweder schreiben lassen oder testen oder im Dialog mit einem anderen textgenerierenden System herauszufinden, ist das denn jetzt wirklich ein guter Spruch, mit dem ich auf Bürger in der Fußgängerzone zugehe? Oder passt dieser Claim auf das Plakat? Sollte ich das so machen? Wie sieht überhaupt ein Plakat aus? Wie könnte ein Motiv für eine Kampagne aussehen? Also ein Brainstorming, dann eben mit einem bildgenerierenden System sind Dinge, die mit Sicherheit zur Anwendung kommen. Vielleicht nicht unmittelbar in den Parteien selbst, aber doch in den Agenturen, die dann für Parteien oder Kandidaten arbeiten. Da bin ich relativ sicher, dass man KI-Hilfsmittel dann auch für ganz kleinteilige Dinge durchaus schon einsetzt. Und das Gleiche gilt auch für stimmgenerierende Systeme. Auch das kann man sich vorstellen, ein Jingle vielleicht zu produzieren, sei es gesprochen oder jetzt eben mit Musik unterlegt. All das kann man sehr schnell, sehr einfach, sehr günstig herstellen. Mhm. Und selbst wenn man es dann gar nicht als eigentlichen Kampagnen-Output nutzt, sondern nur zu Übungszwecken oder zu Entwicklungszwecken und dann am Ende sagt, so, und jetzt brauche ich das nochmal in Hochglanz und jetzt übergebe ich es an die Agentur, dann hat man da schon viele Einsatzmöglichkeiten handwerklicher Art.
Wenn wir jetzt mal weggehen von den politisch aktiven Menschen, würdest du zum Beispiel ChatGPT vertrauen, wenn es darum geht, für dich eine Meinung zu bilden, wen du zum Beispiel jetzt wählen sollst im Juni? Würdest du den Leuten empfehlen, ja, das kann man über generative KI schon machen oder hat das dann doch noch genug Tücken, dass man sagt, nee, da sollte man sich am besten nicht informieren, sondern anderswo?
Ja, da sollte man sich in der Tat hüten davor, weil die meisten der Systeme, nicht alle, aber in der Regel die frei zugänglichen, die dann nicht ganz so komplex sind, dafür einfach keine gute Datengrundlage haben. Also es ist einfach so, dass sie auf veraltete Informationen zugreifen, unter Umständen auch gar nicht genau wissen, wer denn jetzt nun wirklich zur Wahl steht und dann schlicht und einfach falsche Sachen ausspucken, die man, wenn man es nicht anderweitig kontrolliert, dann möglicherweise für bare Münze nimmt. Ich kann ein kurzes Beispiel nennen. Bei der Europawahl darf man mit 16 wählen in Deutschland. Wenn ich ChatGPT sage, ich habe Anfang Mai Geburtstag, darf ich bei der Europawahl wählen? Dann bekommt man in der Regel die Antwort von ChatGPT, das Mindestwahlalter in Deutschland bei Wahlen ist 18 Jahre. Du bist zum Zeitpunkt der Europawahl aber erst 16 Jahre, also darfst du nicht wählen. Und das ist natürlich fatal, weil es stimmt einfach nicht. Und der Grund ist relativ einfach erklärt, weil ChatGPT eben nicht auf sehr aktuelle Informationen zugreift, sondern möglicherweise auf einen Wikipedia-Eintrag von letztem Jahr, in dem dieses Wahlalter dann eben bei 18 Jahren korrekt beschrieben ist, aber die Neuerung für die Europawahl noch nicht aufgegriffen wurde. ChatGPT oder andere generative Systeme greifen nicht zwingend auf das Internet zu, wo sie natürlich dann eine aktuelle und akkurate Informationen finden, sondern möglicherweise eben auf einen Datenbestand, der nicht mehr aktuell ist. Und das ist bei solchen sehr aktuellen Ereignissen wie eben Wahlen ein Problem. Und insofern wäre es keine wirklich gute Idee, sich von ChatGPT jetzt in so einer ganz allgemeinen Form beraten zu lassen darüber, was man denn wählen soll.
Und wenn wir jetzt aber mal aufgreifen, wovor viele Menschen eben Angst haben, den Einfluss von KI zum Beispiel in Form von Deepfakes, die falsche Informationen verbreiten, wie stark ist dieser Einfluss denn eigentlich schon? Also wenn wir an die Beeinflussung von Wahlen denken, dann meistens an den Fall von Cambridge Analytica bei den US-Wahlen 2016 oder auch das Brexit-Referendum in Großbritannien, das waren ja zwei Fälle, in denen die Verbreitung von Desinformationen und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung eine große Rolle gespielt haben. Allerdings hatte das damals noch nicht so wirklich viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Gibt es aber tatsächlich auch schon Beispiele, in denen der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Wahlkampf oder in den Wahlen tatsächlich nachgewiesen werden konnte? Also ich habe zumindest zu den Wahlen in Indien gelesen, dass da im Internet immer wieder Deepfakes aufgetaucht sind von prominenten SchauspielerInnen, die da angeblich zur Wahl der Opposition aufgerufen haben.
Ja, ich glaube, das ist das Muster, das uns durch das ganze Jahr beschäftigen wird. Das ist also fabrizierte Falschaussagen von Personen des öffentlichen Lebens gibt, die sich entweder für einen Politiker, eine Politikerin oder gegen eine Politikerin, eine Partei äußern, das aber nie getan haben. Und das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Und das, was, glaube ich, am populärsten ist, sind entweder Fotos oder halt Videoschnipsel, die suggerieren, dass etwas vorgefallen ist, das es aber so nicht gibt. Und da kann man durchaus Sorge haben. Allerdings ist es im Moment noch vollkommen unklar, ob solche Interventionen effektiv auch Wirkungen haben auf den Wahlausgang. Also das ist generell schwer zu messen, auch bei anderen legitimen Werbeformen oder Kampagnenformen. Ist auch nicht so leicht zu sagen, ob das nun wirklich eine Auswirkung auf die Stimmabgabe hat. Deshalb wäre ich da noch sehr vorsichtig und empirische Untersuchungen, die das sehr kleinteilig und stichfest nachweisen, liegen noch nicht vor. Zumindest kenne ich noch keine. Das mag vielleicht im Lauf des Jahres oder irgendwann im nächsten Jahr anders aussehen, aber zurzeit ist man in einer Phase, wo viel ausprobiert wird, wo Journalisten genauso wie WissenschaftlerInnen genau hinschauen und beginnen, Material zu sammeln und auch zu überlegen, wie untersuche ich sowas denn? Und die Ergebnisse, die werden wir wahrscheinlich aber erst dann erhalten, wenn die Wahlen längst vorbei sind. Das ist natürlich ein Problem, genauso wie die rechtlichen Fragen. Wir wissen zwar, dass seit einer ganzen Weile jetzt viel passiert in Richtung Gesetzgebung rund um KI, nur werden auch diese Gesetze erst nach Abschluss der Wahlen in Kraft getreten sein oder tatsächlich auch umsetzbar sein, so dass wir also auch hier nicht davon ausgehen dürfen, dass das etwas ändert.
Jetzt haben wir über Deepfakes gesprochen. Welche anderen Mittel, also welche anderen KI-Technologien kursieren denn auch schon, die Einfluss nehmen könnten auf die öffentliche Meinung, die damit dann auch den Ausgang von Wahlen beeinflussen können?
Also das, was man als Deepfake bezeichnet, kommt, glaube ich, ja in vielen Schattierungen und in vielen Formen daher. Also künstlich generierte Bilder, die etwas Falsches zeigen, den Papst im Pufferjacket haben, glaube ich, viele schon gesehen. Und natürlich trägt er keine Designerkleidung. Das ist jetzt nicht so ein politisches Fake-Bild, aber wenn man sich die Qualität anschaut, gibt es zum Beispiel auch Bilder, die zeigen, wie Donald Trump von mehreren Polizisten abgeführt wird. Und angesichts der Tatsache, dass Trump vor mehreren Richtern sitzt in den USA, ist es zumindest so vom Kontext her durchaus denkbar, auch wenn es nie stattgefunden hat. Und da liegt, glaube ich, schon dann die Gefahr, dass solche Bilder jetzt mit relativ wenig Aufwand und auch nicht mit hohem Geldeinsatz produziert werden können und auch verbreitet werden können und auch Verbreitung finden. Und selbst wenn nach einer kurzen Zeit dann klar wird, das ist kein echtes Bild, sondern das ist ein Fake, dann hat das natürlich schon einen Effekt, vor allen Dingen auf die Glaubwürdigkeit der Medien und die Gestaltung von Öffentlichkeit insgesamt, weil man schlicht und einfach nicht mehr wirklich weiß, was ist echt und was nicht. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir wissen, dass das Vertrauen in politische Institutionen, aber auch das Vertrauen in die Medien in den letzten Jahren generell gesunken ist. Und der Einsatz solcher gefälschter Materialien, seien es jetzt Bilder, Videos oder auch nur Stimmen, das trägt immer dazu bei, dass das Misstrauen in die veröffentlichten Inhalte tendenziell sinkt und dass Medienanbieter natürlich auch viel mehr Arbeit haben, im Grunde nachzuweisen, dass das, worüber sie da berichten, auch wirklich passiert ist. Mhm. Und das hat schon Folgen dafür, wie sich Menschen über Politik informieren oder mit welcher Haltung sie sich bestimmte Bestandteile der Berichterstattung anschauen. Und da liegt, denke ich, schon eine große Gefahr. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Bilder und die Deepfakes oder Videos das größte Problem sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass gerade die rein stimmlichen Angebote vielleicht noch gefährlicher sind. Es gab in den USA einen sogenannten Robocall, automatischen Anruf von Joe Biden. Und man weiß, das ist jetzt nicht der Präsident persönlich, aber das ist eine Nachricht, die er persönlich eingesprochen hat. Und wenn er dann den Bürgern in New Hampshire sagt, übrigens jetzt am Dienstag, da braucht ihr gar nicht zur Abstimmung gehen, wichtig ist im November, jetzt am Dienstag, da helft ihr nur dem bösen Trump, dann könnte man das mal schnell für bare Münze nehmen, weil es auch schwierig zu überprüfen ist. Ich habe das ja gehört. Ich weiß jetzt nicht wirklich genau, wo das herkam. Es könnte ein automatischer Anruf sein. Man weiß, dass es sowas gibt. Aber das Problem ist, dass die Aussage natürlich Unfug ist. Also die Wahlen haben nichts miteinander zu tun. Und natürlich kann man bei einer Vorwahl seine Stimme abgeben.
Und es ist wahrscheinlich auch sehr schwer, weil diese Bilder oder dieses Material einfach auch schon so gut ist, gibt es wahrscheinlich auch keine wirklichen Hilfsmittel für den Otto-Normalverbraucher, um das zu erkennen.
Naja, man sieht, dass dieser Lernprozess im Gange ist. Also mit jedem enttarnten Deepfake kommen eigentlich auch immer Hinweise, Empfehlungen mit, darauf muss man achten. Also hier die Extremitäten ist ein Problem oder die Faltenwürfe der Kleidung oder der Schatten eines Brillengestells. Das lernt man jetzt so langsam. Manchmal gibt es ja dann auch unfreiwillig Nachhilfe in Sachen digitale Medienkompetenz. Nehmen wir mal das schlecht photoshoppte Bild von Prinzessin Kate. Auch da hat man dann mit einer großen Reichweite gesehen, hier an den Übergängen, da muss man irgendwie schauen. Oder die Hände, das ist irgendwie noch ein Problem. Lernt man. Das lernt man mit Anschauungsmaterial, das in der Regel Bilder sind. Bei Stimmen zum Beispiel ist es schwieriger. Es gibt eine bestimmte Sprachmelodie. Wenn alles zu monoton aufgesagt wird, dann könnte das vielleicht falsch sein. Aber vielleicht ist das auch ein trainierter Sprecher, der eben so spricht. Und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger aufzudecken als ein Bild, was man dann tatsächlich auch ganz gut bearbeiten kann. Problematisch ist beides, weil es immer mehr Aufwand ist, gerade eben für die Berichterstatter und Berichterstatterinnen, wirklich nachzuweisen, dass das echt ist, was sie da machen.
Ja, die Technologien werden ja auch immer besser. Aber dann muss man wahrscheinlich auch immer dann Schritt für Schritt mitgehen und auch da wieder den Lernprozess mitgehen. Ne? Gibt es denn zumindest jetzt von zum Beispiel Social-Media-Plattformen Möglichkeiten, wie diese die Verbreitung von Falschinformationen auf deren Netzwerken irgendwie merken können durch irgendwelche Algorithmen, durch irgendwelche Mechanismen? Also gibt es da irgendwie sozusagen auf professionelle Weise schon Möglichkeiten, wie man diesem Problem begegnet?
Durchaus passiert so etwas, sehr naheliegend, dass man quasi auf den einen Algorithmus mit einem anderen reagiert und dann natürlich filtert, versucht Material auch zu klassifizieren und dann gegeneinander zu testen und zu schauen, ist das echt, ist das nicht echt. Aber das ist so ein kleiner Rüstungswettlauf, der da eben stattfindet und es wird immer den Weg geben, ein Prüfsystem auszutricksen, zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Und in dieser Lücke, die dann entsteht, gibt es dann so etwas wie die Liar's Dividend, also die Prämie für den Lügner oder die Lügnerin, die immer irgendwie gewinnen. Ja, also Sie haben weniger Aufwand in der Produktion eines falschen Bildes. Journalisten oder auch Plattformen müssen überprüfen und einen höheren Aufwand betreiben, ob Material echt ist, müssen entscheiden, ob sie das publizieren, weiterleiten oder eben nicht. Sie können auch mal daneben liegen mit der Entscheidung und ein echtes Bild als falsch klassifizieren. Das ist alles nicht gut. Ja, also diejenigen, die versuchen, künstliches Material einzupflegen in öffentliche Debatten, werden dadurch den einen oder anderen Vorteil haben, auch wenn es nicht unmittelbar zur Beeinflussung, wenn man mal eines konkreten Wahlergebnisses geht. Das muss gar nicht unbedingt der Effekt sein. Aber die Qualität der öffentlichen Debatte ist herausgefordert und das ist schon etwas, was man im Blick behalten muss. Schöner wäre es natürlich, es gäbe von vornherein Auflagen für generiertes Bildmaterial, das dann zum Beispiel so eine Art Wasserzeichen enthält, sodass wirklich jeder sieht, okay, das ist kein echtes Bild, sondern das ist mit einem Bildgenerator hergestellt. Die rechtliche Verpflichtung dafür wird kommen, aber das heißt ja nicht, dass sich jeder daran hält. Das wissen wir ja leider mit den Gesetzen. Das Böse bleibt ja da.
Ja, wobei viele möchten ja auch, dass das so aussieht, als wäre es echt. Und dann werden sie es natürlich auch nicht kennzeichnen. Das ist auf jeden Fall ein super spannender Bereich, in dem viel noch wirklich nebulös ist. Und in dem Zusammenhang interessiert mich auch sehr deine Einschätzung zu einer sehr wichtigen Wahl in diesem Jahr im November, wenn nämlich in den USA der neue Präsident gewählt wird. Und das ist ja nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Welt wirklich bedeutsam, weil einfach so viel auf dem Spiel steht, was den Kurs angeht in vielen internationalen Konflikten. Die Einmischung Russlands in die US-Wahlen 2016 soll in Teilen schon nachgewiesen sein. Also zumindest zeigt das eine Studie des US-Senats. Die soll eben festgestellt haben, dass Millionen von Einträgen bei Twitter, Facebook, YouTube und Instagram durch Trolle zugunsten Donald Trumps beeinflusst worden sind und dass der GRU, also das leitende Zentralorgan des russischen Militärnachrichtendienstes, dahinter stehen soll. Und das hat Jewgeni Prigozhin vor ein paar Jahren, also der ehemalige Chef der Söldnergruppe Wagner, vor ein paar Jahren auch zugegeben. Und der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat auch schon bei NBC News gewarnt über eine Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2024 und hat dazu gesagt, es gebe viele Gründe zur Besorgnis. Wie schätzt du diese Gründe zur Besorgnis ein? Also inwiefern glaubst du, dass neue Technologien, um Falschinformationen zu verbreiten, in diese Wahlen tatsächlich einen Einfluss nehmen könnten?
Naja, die politische Situation hat sich jetzt in der letzten Zeit nicht signifikant verändert. Also, dass man von diesem Setup ausgehend eigentlich denken sollte, besser wird's nicht, eher schlimmer. Mhm. Und das hängt dann eher damit zusammen, dass mit KI-Systemen nun Werkzeuge da sind, die noch besser skalieren als, sagen wir mal, die handelsübliche Trollfabrik irgendwo in Sibirien. Mhm. Also ich brauche gar keine Menschen mehr, um störende Inhalte in bestimmte Diskussionen einzuspeisen, sondern das machen die Maschinen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man aus der US-Perspektive zu Recht besorgt ist, dass es eben noch mehr solcher Eingriffsversuche geben wird, die eben fabriziertes Material in verschiedene Diskussionen einschleusen, die Wahrnehmung bestimmter Aussagen über Kommentare, die eben künstlich hergestellt sind, versucht zu steuern, bestimmte Informationen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu spielen, einfach weil man eine hohe Nachfrage fingiert. Das alles kann ich jetzt eben auch in vielen Fällen mit KI-Systemen herstellen. Also wir hatten ja vorhin schon den Punkt, dass man bestimmte Persönlichkeiten entwirft, die ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und sich dann in Diskussionen eben entsprechend verhalten. Das, was wir als Social Bots kennen, kann durch solche KI-Systeme tatsächlich nochmal eine ganze Stufe komplizierter werden. Und vor allen Dingen, es wird mehr davon geben, einfach weil die Herstellung solcher künstlicher Agenten sehr viel einfacher und billiger wird.
Ja, ich sehe schon jetzt ein bisschen besorgt auf die Zeit. Wir müssen langsam die Kurve bekommen, aber zwei Fragen hätte ich noch an dich. Und zwar, was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Handlungsempfehlung an politische Entscheidungsträger, um eben Risiken der künstlichen Intelligenz in Wahlen zu minimieren?
Ja, das ist schwierig, eine konkrete Handlungsempfehlung zu geben, weil diese Systeme so flexibel sind. Ich glaube, das, was politische Akteure im Moment machen müssen, ist, dass sie sich damit auseinandersetzen, wozu diese Systeme eingesetzt werden können, wo sie unter Umständen auftauchen können, in welchen Zusammenhängen und sich erstmal das Verständnis entwickeln dafür, dass es damit Probleme gibt. Dann muss man überlegen, wie gehe ich damit um und wie kann ich versuchen, die Öffentlichkeit ein bisschen zu unterstützen oder zu imprägnieren, dass sie unempfänglich ist für solche Fälschungen. Mhm. Das geht eigentlich nur über die Stärkung von Medienkompetenz. Mhm. Ja, also klar, Deepfakes und gefälschte Inhalte müssen erkannt werden, müssen aufgedeckt werden. Und im nächsten Schritt müsste man solche Ereignisse aber auch gleich nutzen, um möglichst vielen Menschen Informationen zur Hand zu geben, wie sie damit umgehen können. Also eine umfassende Steigerung von digitaler Medienkompetenz und von KI-Kompetenz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit man dafür überhaupt ein Verständnis bekommt, glaube ich, ist es erstmal notwendig, besser zu verstehen, wie solche Systeme funktionieren. Und dieses Verständnis gewinnt man vielleicht dann am besten, wenn man die Systeme auch selbst einsetzt.
Ja. Und glaubst du denn, dass jetzt künstliche Intelligenz langfristig mehr Nutzen bringen wird für den demokratischen Prozess oder mehr Schaden?
Oh je, das abzuwägen ist im Moment, glaube ich, noch völlig unmöglich. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, KI-Systeme können sich schädlich auswirken, sie bergen aber durchaus auch Potenziale. Haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber ich kann natürlich mit solchen Systemen auch gute Dinge machen. Ich kann mich, wenn ich das clever anstelle, gut informieren über politische Programme. Ich kann auch sehr individuell und persönlich zugeschnittene Informationen entweder selber erfragen oder aber auch anbieten, sodass Menschen vielleicht noch besser wissen, was sie wählen sollen oder worum es eigentlich geht in Wahlen, als wir das bei den bisherigen Wahlempfehlungssystemen, sagen wir mal, à la Wahl-O-Mat kennen, die eben noch händisch, handwerklich erstellt werden, die aber vermutlich in Zukunft eben auch nochmal mit KI-Systemen quasi unterstützt und aufgebohrt werden können und dann auch noch bessere, für die einzelnen BürgerInnen bessere Ergebnisse produzieren können. Also insofern das wird schon in beide Richtungen wirken. Was nun den stärkeren Effekt hat, da traue ich mir im Moment kein Urteil zu.
Danke. Christoph, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und deine tollen Antworten.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an euch ZuhörerInnen für eure Zeit, für euer Interesse. Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Da sind wir wieder mit einem spannenden Thema für euch da. Wir sprechen dann darüber, was Deutschland so treibt als KI-Standort zwischen den beiden KI-Kolossen USA und China. Also mit welcher Strategie haben diese beiden Nationen es an die Spitze geschafft vom KI-Markt? Wo liegen dann bei Deutschland die Stärken, aber auch die Schwächen? Was muss getan werden, damit wir da aufholen können? Schaltet gerne ein. Wir freuen uns darüber sehr. Ich möchte auch gerne noch die Gelegenheit nutzen, um euch einzuladen, unseren Podcast zu folgen oder uns einen Kommentar zu hinterlassen mit Kritik, mit Lob und vor allem gerne auch mit Anregungen, zu welchem Thema ihr gerne bei uns mal eine Folge hören möchtet. Das könnt ihr uns auch jederzeit als Mail schreiben an podcast@jdb.de und damit sage ich dann für heute Tschüss und wenn ihr mögt, dann bis ganz bald hier bei Mit Herz und KI.